Juliane Löffler.
Hallo Juliane, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen MeToo. Du bist Redakteurin beim Spiegel. Vorher warst du bei Ippen Investigativ. Da warst du daran beteiligt, diese Reichelt-Geschichte aufzudecken. Du warst an der Rammstein-Recherche beteiligt. Und nicht nur das. Ende Oktober 2024 erscheint dein Buch. Und das heißt Missbrauch, Macht und Medien, was Hashtag MeToo in Deutschland verändert hat. Erstmal eine Begriffsbestimmung vielleicht, weil viele denken ja, bei MeToo, da geht es um sexuellen Missbrauch, Vergewaltigungen, sowas. Ist es das? Was genau bedeutet MeToo?
Also MeToo ist ja in dem Sinne kein feststehender Begriff oder ein Label, der immer zu den gleichen Situationen verwendet wird, sondern es ist ein Schlagwort, was eine ganze Bandbreite von Missständen betrifft. Und da wird sehr dezentral verwendet. Also es gibt ja keine MeToo-Behörde, die entscheidet, wann bekommt nun ein Fall dieses Label oder wann nicht, sondern meistens sind es die Menschen, die dann über diese Fälle sprechen, auch mutmaßliche Betroffene, die zu dem, was sie erlebt haben, diesen Zusammenhang herstellen. Im engeren Sinne ging es natürlich vor allen Dingen zu Beginn der Debatte 2017 um Übergriffe gegen Frauen im Arbeitskontext. Aber eigentlich ist das, was darunter verhandelt wird, reicht so von Sexismus, Alltagssexismus, verbale Belästigung, ungewollte Berührung bis hin zur Vergewaltigung. Und es wird MeToo ja immer vorgeworfen, da wird alles vermischt. Aber ich denke, diese Bandbreite, was es irgendwie so ein bisschen schwächt zu verstehen, worum geht es da eigentlich, ist auch gleichzeitig die Stärke, weil sie macht eben sichtbar, dahinter steht ein System, was ganz, ganz viele Menschen eint. Also es geht um Machtasymmetrie, um ungleiche Geschlechterverhältnisse, in denen vor allen Dingen Frauen Gewalt erleben. Und das ist ein Massenphänomen. Und genau das sagt ja auch Hashtag MeToo. Also ich auch. Ich erkenne mich in dem, was du erzählst, wieder. Du bist nicht alleine. Kann man auch nochmal zurückgehen, vielleicht kurz erinnern. Tarana Burke, eine US-amerikanische Aktivistin, hat den Begriff 2006 erstmals verwendet, und zwar im Schulunterricht und auf MySpace. Und ihr Ziel war es, marginalisierte schwarze Frauen und Mädchen aus ihrer Community zu helfen, die, wie sie selber, sexualisierte Gewalt erlebt haben. Da kommt der Begriff her, aber ist eben heute zu einem sehr viel breiteren Schlagwort geworden.
Aber dieses Vermischen, du sagst, das ist auch eine Stärke des Begriffs, aber das Problem ist doch, ich meine, da wird so viel zusammengehört. Also da steht dann ein verurteilter Sexualstraftäter wie Weinstein steht neben Reichelt, der sich ein Machtgefälle zunutze gemacht zu haben scheint. Also strafbar wird da vermengt mit unmoralisch. Das verwässert das nicht stärker, als dass es dieses Kontinuum aufzeigt?
Also ich glaube, man muss vorsichtig sein, wenn man diese Fälle nebeneinander stellt und vergleicht, weil da gibt es natürlich große Unterschiede. Aber wenn es darum geht, eine Systematik aufzuzeigen von geschlechtsspezifischer Gewalt und Übergriffen, dann ist es eben dieses Hashtag.
Und nach dem Motto, Weinstein hat das nur gekonnt, weil, genauso wie Reichelt das nur gekonnt hat, weil.
So.
Verstehe. Genau. Gleichzeitig ist aber auch immer wieder ein beliebter Vorwurf, wenn es darum geht, ein unmoralisches Verhalten auf irgendeine Art und Weise zu billigen. Also dieses, solange kein Gericht geurteilt hat, hast du gefälligst auch nicht zu urteilen. Wie fängt man denn das dann ab, wenn es denn alles zusammengerührt ist und ich mir genau dieses Cherry-Picking erlauben kann, wo ich sage, ja, also der Reichelt ist ja kein Weinstein.
Ja, da muss man aufpassen, das sollte man auch in der Berichterstattung, dass man eben nicht pauschal alles in einen Topf wirft, sondern dass man eben sich tatsächlich immer wieder die einzelnen Fälle anschaut. Weil natürlich gibt es eine Systematik, wiederkehrende Muster, die man erkennt, aber trotzdem ist jeder einzelne Fall, alle Vorwürfe, die wir anhand einzelner Personen diskutieren, sind unterschiedlich gelagert und die müssen dann eben auch präzise betrachtet und benannt werden. Ich finde es deshalb eben auch so wichtig zu sagen, wir müssen anhand konkreter Fälle diskutieren. Dazu gehört dann eben auch im Zweifelsfall die Namen der Beschuldigten zu nennen, damit wir überhaupt verstehen können, was soll da eigentlich ganz genau passiert sein? Wer soll wen wie in welcher Situation angefasst haben? Weil nur dann hat man eben auch die Chance, darüber zu sprechen, ist es denn in Ordnung oder nicht? Und wenn nicht, brauchen wir andere Regeln, um so ein Verhalten zu sanktionieren.
Was hat MeToo in diesen 6 Jahren denn in Deutschland verändert?
Also den wichtigsten Effekt, den man jetzt erstmal sieht, ist, dass das Verständnis dafür wächst, wie weit verbreitet das ist. Das ist einerseits durch diese Medienrecherchen, dadurch, dass neue Berichte kommen, andererseits aber auch, dass die Studien- und Datenlage sehr viel besser ist. Und dann sieht man, dass die Presse sich in ihrer Berichterstattung professionalisiert hat. Das erkennt man einerseits daran, dass bestimmte Begriffe geläufig sind, um diese Probleme und Missstände überhaupt zu benennen. Also da gibt es dann so Begriffe wie Catcalling oder Upskirting, wo bestimmte Phänomene erstmal als Phänomen begriffen und benannt
Stimmt,
werden.
Stimmt, wusste
auch
man
Sexismus,
früher nicht.
Ja. Also ich erinnere mich, dass ich das erste Mal, als ich das erste Mal bewusst das Wort Sexismus in der Tagesschau wahrgenommen habe und gedacht habe, ah, okay, interessant. Das war natürlich vorher in bestimmten Fachkreisen schon ein geläufiger Begriff, aber dass er so in den Mainstream oder in etablierten Medien verwendet wurde, das ist noch nicht so wahnsinnig lange her. Und dann sieht man, das hat man jetzt 2023 bei den Recherchen zu Rammstein gesehen, dass etablierte Medien bereit sind, sehr viel mehr Recherchekapazitäten in solche Themen zu investieren. Also da wurden große Rechercheteams zusammengestellt, um die mutmaßlichen Missstände zu recherchieren und dann zu veröffentlichen. Und auch das hat sich verändert über die letzten Jahre. Also das Thema ist, sage ich immer, so ein bisschen aus der Schmuddelecke rausgekommen, weil eben auch verstanden wurde, es geht nicht um Sex, es geht nicht um Privatangelegenheiten von irgendwelchen hysterischen Frauen, sondern es geht um Macht und es geht um Missbrauch und das interessiert die Öffentlichkeit. Und dann, du hast jetzt so ein bisschen gefragt, was hat es gebracht? Ich habe weit ausgeholt. Dadurch, dass immer bekannter wird, wie verbreitet diese Missstände sind und das so ein bisschen ins öffentliche Bewusstsein dringt, wird es natürlich auch einfacher, darüber zu sprechen, wird es sagbarer. Und auch das ist ja genau dieses MeToo. Also ich beobachte das nach jeder Veröffentlichung zu MeToo-Missständen in einer spezifischen Branche. Und ich finde es wichtig, immer in die unterschiedlichen Branchen auch reinzugucken und sich nicht nur an einer Branche immer abzuarbeiten, melden sich Personen, die sagen, ja, ich habe mich wiedererkannt in dem, was sie da geschrieben haben. Genau sowas ist mir auch passiert. Und das ist genau dieser Effekt von MeToo. Und der führt natürlich dazu, dass dieses Ich auch immer weiter wächst und dass immer mehr Menschen anfangen, sich sehr selbstverständlich und auch selbstbewusster über ihre Erfahrungen auszutauschen.
Das heißt, die Medien sind gewachsen, die Opfer sind gewachsen. Ist die Öffentlichkeit, also ist das Publikum im gleichen Maße mitgewachsen? Kannst du das irgendwie beurteilen? Also wenn man so in die sozialen Medien guckt, weil dann auch noch die Frage ist, ist das jetzt repräsentativ fürs Publikum oder Leserbriefe, die bei euch aufschlagen? Also sind die Leute mitgewachsen oder ist da eher so eine Gegenbewegung zu sehen, so eine Reaktanz vielleicht auch an den bisher Privilegierten?
Ich beobachte, dass es in beide Richtungen geht. Also auf der einen Seite, wenn Quellen zum ersten Mal zu mir kommen, sind die auch oft verunsichert und sagen, ich weiß gar nicht, ob das, was ich Ihnen jetzt erzähle, relevant ist. Ich weiß gar nicht, wie schlimm das ist. Ist das richtig schlimm, was mir passiert ist? Kann man darüber überhaupt berichten? Bin ich ein Missbrauchsopfer? Also die kommen auch mit vielen Fragen und brauchen auch oft erstmal eine Einschätzung von dem, was ihnen passiert ist. Das hat meiner Erfahrung nach in den letzten Jahren abgenommen. Die kommen sehr viel selbstbewusster und mit einem sehr viel klareren Wissen, wie das, was ihnen passiert ist, einzuordnen ist. Also die sagen dann, das ist vielleicht nicht so schlimm, aber ich glaube, es geht ganz vielen so. Oder die lesen natürlich auch Medienberichte und die Erfahrungsberichte von anderen Menschen in sozialen Netzwerken und sagen, also das, was mir passiert ist, ist sehr viel schlimmer als das, was ich bisher zu diesem Fall gelesen habe. Also sie sind sehr viel informierter und bewusster. Und auf der anderen Seite gibt es eine Gegenbewegung. Ich habe in dem Buch ein Kapitel über Backlash geschrieben. Ist mir auch sehr wichtig, dieses Kapitel, bei dem man beobachtet, dass es gezielte Argumente und gezielte Strategien gibt, um die Stimmen von mutmaßlich betroffenen Menschen, die von Gewalterfahrung oder Übergriffserfahrung sprechen, wieder zum Schweigen zu bringen. Das sehe ich teilweise über Leserbriefe, da kommt jetzt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel bei mir an, aber in sozialen Netzwerken sieht man das sehr, sehr deutlich.
Welche Strategien sind das?
Es sind verschiedene Argumente. Das eine ist erstmal grundsätzlich die Informationen, die Medien veröffentlichen oder die auch mutmaßlich Betroffene veröffentlichen, anzuzweifeln, indem man sagt, die lügt. Das stimmt einfach nicht. Man kann denen nicht glauben. Dann gibt es verschiedene Argumente, warum jemand aus angeblich unlauteren Gründen sich motiviert fühlt, solche Lügen oder Falschanschuldigungen zu verbreiten. Da gibt es dann so Argumente, die Frau will sich nur rächen. Das ist eine Hexenjagd, da haben sich Frauen verschworen. Die rachsüchtige, eifersüchtige Ex-Frau ist auch so ein klassisches Narrativ. Das sind natürlich alles so ein bisschen Blendgranaten, um zu verschleiern, oder bei denen verschleiert wird, worum es eigentlich geht. Also ich finde es interessant, wie immer so reflexhaft dann auf Falschbeschuldigungen verwiesen wird. Aber es gibt auch Frauen, die Männer falsch beschuldigen oder wenn es doch die Zahlen und Studienlage eindeutig zeigt, ja, das gibt es, muss man auch ernst nehmen. Aber das sehr, sehr viel größere Problem ist doch dieses Ausmaß von Gewalt und Übergriffen. Und warum reden wir nicht darüber? Warum... Das ist so ein bisschen Whataboutism-mäßig, ne? Wird sozusagen sofort auf so einen anderen, auf so ein anderes Problem verwiesen, um das es aber primär nicht geht.
Diese Quellen, ist der Umgang mit denen eigentlich schwieriger als bei, ich sag mal, normaler Berichterstattung über irgendwelche Alltäglichkeiten? Also du hast traumatisierte Personen, die wollen anonym bleiben.
Auf jeden Fall ist das schwieriger. Also ich finde den Kontakt mit den Quellen bei diesen Recherchen mit die größte Herausforderung, nicht weil das so wahnsinnig komplizierte Menschen sind, sondern weil es vielfach darum geht, dass diese Personen erstmal ihre Angst überwinden müssen und auch für sich selber ausloten müssen, wie resilient bin ich, wie viel Öffentlichkeit kann ich aushalten, kann ich namentlich sprechen oder nicht. Auch tatsächlich, also ich frage ja dann nach sehr intimen Details und ich frage auch kritisch nach. Ich sage auch, das verstehe ich nicht an der Stelle. Warum haben Sie sich da so verhalten? Oder können Sie das nochmal erklären? Oder welche Belege gibt es? Wie kann man das denn belegen, was Sie mir erzählen? Ja? Oder Sie haben vorhin das eine gesagt, jetzt erzählen Sie was anderes. Das hängt damit zusammen, dass es oft auch komplexe, auch manchmal ambivalente Gefühlslagen gibt. Und da Vertrauen aufzubauen, das in beide Richtungen gehen muss, damit Personen sagen, ich lege Ihnen das Intimste meiner Person dar und zudem etwas, was mich stark verletzt hat. Und natürlich, es gibt manche Personen, die sind schwer traumatisiert und dann muss ich natürlich auch abwägen, kann man die durch so eine Recherche, halten die so eine Recherche durch und kann ich die da durchschleusen, ja? Und dann werden solche Fragen relevant, wie hat jemand die Erlebnisse schon mal therapeutisch aufgearbeitet? Welche Strukturen gibt es, engsten sozialen Umfeld, um so eine Recherche durchzustehen und dann auch vor allen Dingen das, was nach der Veröffentlichung womöglich kommt, nämlich Hass und Anfeindung im Internet, auszuhalten? Das sind Gespräche wie... Wie sieht es mit Social Security aus? Inwiefern sind die Leute identifizierbar über soziale Medien etc.? Also das sind Fragen, die sind super wichtig in so einem Rechercheprozess und das funktioniert nur, wenn man sich gegenseitig vertraut.
Und wie machst du persönlich das? Also du hörst die ganze Zeit echt miese Geschichten, die außerdem dir selbst auch noch passieren könnten, rein theoretisch. Obendrauf dann, was du gesagt hast, die Verantwortung, die du für die Quellen überhaupt erstmal hast, dann, ja, wie grenzt du dich persönlich da ab? Bist du da selber irgendwie in Supervision oder therapeutischer Begleitung?
Also wir hatten das bei BuzzFeed News, eine psychologische Supervisorin, das fand ich super sinnvoll. Zu der konnten wir dann in unregelmäßigen Abständen gehen und mit der sprechen, ohne natürlich den Quellenschutz zu brechen, also die Vereinbarung, die wir mit den Quellen über Vertraulichkeit getroffen haben. Das war gut, da habe ich auch viel mitgenommen. Ich würde sagen, weil ich jetzt schon wirklich mehrere Jahre zu diesen Themen arbeite, dass ich mittlerweile ganz gut die Strategien kenne, wie ich mich selbst schützen kann. Das sind verschiedene. Einerseits immer wieder möglichst gut meine Rolle zu kommunizieren und auch zu definieren. Also was ich eben schon gesagt habe, dass es eine Grenze gibt von, ich bin nicht die Freundin, ich bin auch keine Aktivistin, sondern ich halte mich an presserechtliche Regeln, was wir veröffentlichen und was nicht und nicht danach, was ich schlimm finde und was nicht. Ich bin auch nicht die Psychologin. Natürlich bin ich für die Quellen da, wenn es ihnen schlecht geht nach einer Veröffentlichung, aber nicht 24/7. Und auch nur bis zum gewissen Grad. Und dann sage ich, so, an dieser Stelle kann ich nicht mehr tun. Wer kann jetzt weiterhelfen? Und ich brauche Pausen. Also man kann sich nicht die ganze Zeit mit diesen Themen beschäftigen. Also das brauche ich schon. Was sich verändert hat, ist, dass seit ich ein Kind bekommen habe, es mir sehr viel schwerer fällt, zu bestimmten Aspekten zu arbeiten. Da muss ich zum Beispiel merken, ich muss den Umgang jetzt wieder neu lernen, also gerade alles, was in Richtung Kindesmissbrauch geht. Und oft spielen natürlich auch bei sexualisierter Gewalt die Kinder eine große Rolle, die in einem Zweifelsfall, wenn es so sozialer Nahbereich ist, häusliche Gewalt und so, stecken die Kinder mittendrin. Das macht mich emotionaler, als es für meine Arbeit gut ist. Ja, da lote ich gerade neu aus, wie ich damit umgehe.
Diese anonymen Quellen, merkst du eigentlich, wenn die dir einen Bären aufbinden wollen?
Ja, das ist ja dieses Narrativ, die Frauen lügen, die haben sich verschworen und wir Journalistinnen lassen uns da vor den Karren von Aktivistinnen spannen, die ja aus welchen Gründen auch immer, die nie richtig erklärt werden, irgendwelchen Menschen vor den Karren fahren wollen. Also ich habe noch nie, das habe ich auch im Buch geschrieben, ich habe noch nie ein Gespräch geführt, wo ich den Eindruck hatte, eine Person lügt mich absichtsvoll an, um mir eine Geschichte zu verkaufen, die so überhaupt nicht wahr ist. Nee, was passiert? Es gibt Ungenauigkeiten, die Menschen sind auch emotional, es gibt Verzerrungen, vielleicht gibt es Auslassungen in der Erzählung, Lücken, die erst so nach und nach rauskommen oder so. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass es, wenn ich was veröffentliche, nicht darum geht, was ich glaube, sondern welche Belege wir haben und was wir davon veröffentlichen und überprüfen können. Und deshalb überprüfe ich ja auch die Erzählungen der Menschen. Da gibt es sehr klare Regeln. Das ist einfach eine handwerkliche Frage, um zu schauen, ob das stimmt. Genau, also.
Aber wie überprüfst du das? Also du kannst ja jetzt auch nicht irgendwo hingehen und sagen, Schneidereit, die Frau Meier hat sie beschuldigt, dieses und jenes getan zu haben. Also weil du musst ja trotzdem auch in der Überprüfung die Anonymität wie wahren.
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich dem nähert, was passiert sein soll. Also einmal geht es ja oft um Erfahrungen, die sozusagen in 1-zu-1-Situationen passiert sind, die sich genau so nicht rekonstruieren lassen. Aber was oft passiert, ist, dass zum Beispiel mutmaßlich Betroffene hinterher anderen Menschen davon erzählen, was passiert ist. Besonders wenn diese oft auch in Chat-Nachrichten, sodass es, oder ja, also man schreibt eine SMS an seine beste Freundin und sagt, weißt du, was mir gerade passiert ist. Wenn solche Nachrichten besonders nah an dem mutmaßlichen Ereignis liegen, dann lässt sich daran zumindest rekonstruieren, wie hinterher darüber gesprochen wurde. Dann gibt es natürlich das Ganze drumherum, was sich rekonstruieren lässt. Also etwas soll auf einer Konferenz passiert sein. Hat diese Konferenz wirklich stattgefunden? Ist die zu dem Zeitpunkt, von dem die Person gesagt hat, dass sie stattgefunden hat? Also lassen sich sozusagen die Fakten drumherum rekonstruieren. An sowas erkennt man dann natürlich auch, spricht eine Person glaubwürdig, wiederholt sie kontinuierlich die Vorwürfe, klingt es schlüssig, was sie erzählt. Dann gibt es manchmal ja schon auch sowas wie Strafanzeigen, im Zweifelsfall auch schon eine Anklage. Die haben sich bei Beschwerdestellen gemeldet, dann kann man den Schriftverkehr nachvollziehen. Und etwas, womit wir sehr regelmäßig arbeiten, ist ganz üblich bei dieser Verdachtsberichterstattung, nennen wir das, sind eidesstattliche Versicherungen. Also das, was sich nicht anders nachvollziehen lässt, versichern uns die Menschen schriftlich so, dass es vor Gericht vorgelegt werden kann. Und sie machen sich dann auch strafbar, wenn wir das vor Gericht vorlegen und sich herausstellt, dass sie da gelogen haben und dass das nicht stimmt. Das wiegt recht viel, wenn es dann um presserechtliche Auseinandersetzungen geht. Und das ist zum Beispiel was ich häufig schon relativ zu Beginn abfrage bei Personen, dass ich sage, sind sie denn bereit, uns so eine eidesstattliche Versicherung zu geben? Das und das bedeutet das, so und so sieht sowas aus. Und dann wird es eben kompliziert mit der Anonymität, weil dann wird natürlich der Gegenseite, wenn wir so ein Schriftstück vorlegen, auch der Name bekannt. Also insofern, wir können natürlich nach außen die Anonymität der Quellen gewährleisten, zumindest von unserer Seite aus. Aber es gibt natürlich schon Fahrwasser, sage ich mal, während so einer Recherche, in die man kommt, wo die Quellen ein Stück von dieser Anonymität aufgeben. Und da merkt man dann auch oft, wie weit sie bereit sind zu gehen, auch die Ernsthaftigkeit, mit der sie bereit sind, sich ja an so einer Recherche zu beteiligen. Eine der Voraussetzungen und auch presserechtlichen Regeln, um solche Geschichten zu veröffentlichen, ist natürlich, dass wir die Gegenseite um Stellungnahme bitten und ihr die Vorwürfe vorlegen, möglichst detailliert, dann bekommt sie einen gewissen Zeitraum, um darauf zu antworten. Meistens bekommt man ein Anwaltsschreiben zurück, aber wenn die bereit sind, sich zu äußern und auch den Vorwürfen widersprechen, nehmen wir das natürlich in unsere Berichterstattung auf. Und auch das ist natürlich ein Teil zu überprüfen, stimmen die Informationen, die wir recherchiert haben.
Das ist sehr viel Arbeit, das dauert sehr, sehr lange, also so Investigativrecherchen ja sowieso. Viel von dem wandert in den Papierkorb. Wie ist denn da die Quote bei euch? Also wie viel Fäden nimmst du auf und wie viele verfolgst du dann tatsächlich bis zur Veröffentlichung?
Ich habe keine Statistik. Ich würde schätzen, von 20 Hinweisen, den ich bekomme, veröffentliche ich vielleicht einen, vielleicht sogar noch mehr. Da muss man aber so ein bisschen natürlich auch abstufen, was sind Hinweise. Also manchmal bekommt man eine E-Mail, die gar keine Anhaltspunkte für eine weitere Recherche bieten. Manchmal hat man schon ein Erstgespräch geführt. Manchmal kommt in so einem Erstgespräch raus, die Quellen sind eigentlich gar nicht bereit, dass ihre Geschichte so öffentlich erzählt wird, wie es überhaupt nur möglich wäre. Also, dass sie auch eben merken, zum Beispiel, dann spricht man früh über eine eidesstattliche Versicherung und sagen die, nee, das mache ich nicht. Und dann sagt man, gut, dann werden wir keine Möglichkeit haben, diese Geschichte zu erzählen. Also dann haben wir gar nicht eine Beleglage, mit der wir arbeiten können. Es gibt viele Hinweise, da genau, merkt man eben, man kommt nicht an einen Punkt, dass man ausreichend Hinweise hat. Es gibt auch welche, da sagt man, das ist ein guter Hinweis, aber die Vorwürfe sind so niedrigschwellig, das rechtfertigt nicht, den Namen eines Beschuldigten öffentlich zu machen. Also da wägt man ab. Diese Entscheidung treffe ich nicht alleine. Ich wäge natürlich ab mit Kolleginnen und Kollegen, Redaktionsleiterinnen, Redaktionsleitern, Ressortleitung, manchmal auch mit der Chefredaktion und ganz wichtig die Rechtsabteilung. Also ich arbeite sehr eng mit unserer Rechtsabteilung beim Spiegel zusammen. Wir sprechen dann auch oft schon früh, dass ich schon mal sage, so etwa sind die Vorwürfe gelagert. Das ist so die Beleglage, die wir haben. Und dann macht man schon mal eine erste Einschätzung. Wird daraus eine Veröffentlichung oder nicht? Und oft ist die Entscheidung dann am Anfang nein. Es gibt aber natürlich auch Fälle, da arbeite ich wirklich mehrere Wochen oder auch Monate mit einer Ungewissheit, steht am Ende eine Veröffentlichung oder nicht. Und ja, es ist sehr viel Arbeit. Also ich hatte eine Geschichte gemacht, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Da ging es darum, einen sehr konkreten Vorwurf zu belegen. Ich glaube, da hatten wir 8 eidesstattliche Versicherungen von den Personen aus dem engsten Umfeld, die also nur bestätigt haben, ja, ich habe das auch mitbekommen und das hat sie mir erzählt und das habe ich so. Sie ist in dieser einen Nacht nach Hause gekommen und hat mir XYZ erzählt. Und diese eidesstattlichen Versicherungen machen sehr viel Arbeit. Die schreibt man nicht einmal runter und dann stehen die, sondern auch das. Ne, man muss wirklich schauen, dass jedes Wort sitzt. Die Quellen müssen zu 100% dahinter stehen. Die Rechtsabteilungen schauen da drauf und so weiter. Also das sind sehr aufwendige Recherchen und dementsprechend muss ich tatsächlich auch viele Hinweise aus Kapazitätengründen absagen, weil ich das gar nicht schaffe.
Du sagtest, du redest sehr früh schon mit der Rechtsabteilung und trotzdem kommen euch dann immer mal wieder die Anwälte, vor allen Dingen das Presserecht in die Quere. Warum passiert sowas immer wieder?
Ich habe im Buch, glaube ich, einen Satz geschrieben, der sinngemäß so geht, wenn man Recherchen so aufschreiben will, dass sie unter keinen Umständen abgemahnt werden, dann kann man den Laptop gleich wieder zuklappen.
Du kalkulierst die Abmahnung also sozusagen mit ein?
Ich würde es andersrum formulieren, ich kann die Abmahnung nicht zu 100% ausschließen.
Mhm. Weißt du vorher, wofür du höchstwahrscheinlich abgemahnt werden würdest?
Nein. Ich versuche natürlich, die Geschichten so aufzuschreiben, dass sie nicht abgemahnt werden. Klar, es gibt dann irgendwie bestimmte Stellen, da muss man abwägen, wollen wir, also ein Risiko geht man an verschiedenen Aspekten dann ein und da muss man eben abwägen, ja, wie viel Risiko sind wir bereit einzugehen, wie wichtig ist uns die Information, aber natürlich veröffentlichen wir nichts von dem, oder ich zumindest nicht, von dem ich weiß, das wird zu 100% in der abgemahnt, aber ich kann, und das ist wirklich wichtig, ich kann nicht wissen, wofür ich abgemahnt werde, weil erstens, ich weiß überhaupt nicht, ob die Gegenseite presserechtliche Schritte gegen uns unternimmt oder nicht. Manchmal denkt man, ich bin relativ sicher, dass sie das versuchen wird und dann passiert nichts. Und manchmal denkt man, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Person dagegen presserechtliche Schritte unternimmt und dann passiert es doch. Also man weiß es einfach nicht. Zweitens, es gibt einen sogenannten fliegenden Gerichtsstand in Deutschland. Das heißt, die Presserechtsverfahren können an unterschiedlichen Gerichten in Deutschland eingereicht werden. Also so eine Abmahnung. Ja? Also es gibt nicht ein zuständiges Gericht, sondern das ist quasi freie Wahl der Beschuldigten. Jetzt gibt es bestimmte Gerichte in Deutschland, Pressekammern, die dafür bekannt sind, stärker zugunsten der Persönlichkeitsrechte zu urteilen als zugunsten der Pressefreiheit. Die sind natürlich dann beliebter. Und daran kann man dann aber eben auch sehen, es kann zu unterschiedlichen Entscheidungen bei unterschiedlichen Pressekammern kommen. Das heißt, ich kann auch die Entscheidung so einer Pressekammer gar nicht vorhersehen. Und insofern, ja, kann ich das einfach nicht ausschließen, so eine Unterlassung und so eine Abmahnung. Da kannst du jetzt sagen, ja, das ist dann eingepreist, aber die Alternative wäre halt nicht zu veröffentlichen. Und das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich werde ja nicht fürs Verschweigen von Missständen bezahlt.
Wir hatten es ja eben schon. Also es gibt halt die Versuche, die Opfer oder die gesamte Berichterstattung in der Öffentlichkeit zu diskreditieren, in den sozialen Medien, in Leserbriefen. Und dann gibt es halt noch diese Anwälte, über die wir gerade gesprochen haben, was ja dann echte Krisenkommunikation ist, die teilweise dann sogar noch größere Geschütze auffahren, um euch Medien, um die Betroffenen zum Schweigen zu bringen. Was ziehen die da alles aus dem Hut, was ich nicht regelmäßig mitbekomme?
Also es gibt zum Beispiel, was wir verstärkt beobachtet haben in den letzten Verfahren, vielleicht so in den letzten Jahren, ist, dass viel mit so presserechtlichen Informationsschreiben gearbeitet wird, also eine Art Pressemitteilung der vertretenen Anwaltskanzlei der Beschuldigten, noch während die Recherchen laufen, bevor es eine Veröffentlichung gibt, wo also sozusagen schon ein bestimmtes Narrativ gesetzt wird. Also
presserechtliche Informationsschreiben?
So heißt es dann zum Beispiel.
Ist das ein öffentlicher Drohbrief oder was ist das?
Also ich würde nicht von Drohung sprechen, aber es soll ja eben eine Information sein, aber natürlich ist in der dann schon gesetzt, egal was die Medien veröffentlichen, das stimmt nicht. Ich überspitze ein bisschen. So, das ist die eine Sache. Das andere, was ich beobachte oder wir beobachten, also mit wir meine ich JournalistInnen, die in diesem Themengebiet arbeiten und recherchieren, ist, dass teilweise Medienanwälte, die eben die Beschuldigten verteidigen, sehr stark selber Pressearbeit machen. Also die geben dann Interviews, in denen sie auch die Berichterstattung sehr stark angreifen. Also so, was wir jetzt zuletzt bei Rammstein hatten, ist, glaube ich, der Spiegel ist schlimmer als die Bunte. Müsste ich jetzt nochmal das genaue Zitat nachschauen. Aber ne, im Prinzip eine Recherche, die, wie ich eben erklärt habe, in der sehr viel Arbeit und auch Abwägung steckt, wird sozusagen als Boulevard diskreditiert. Das ist dann alles voyeuristisch und sensationsheischend. Es geht nicht um Macht, sondern es geht um schmutzige Wäsche, die gewaschen werden soll, solche Narrative.
Und sich aber da geht es dann auch darum, letztlich ja die Berichterstattung in der Öffentlichkeit zu diskreditieren.
Absolut. Ne?
Nicht euch aus dem Spiel zu nehmen.
Absolut. Es geht darum, grundsätzlich die Berichterstattung für falsch oder unseriös zu erklären. Das ist das Ziel, ja. Da spricht man auch von Litigation PR, also strategischer Rechtskommunikation. Es gibt tatsächlich so Kommunikationsberater, die dann auch spezifisch für solche Fälle angeheuert werden. Ich habe auch mit einem gesprochen, der in dem Buch ein bisschen erzählt, wie das abläuft. Und es ist interessant, wie strategisch versucht wird, Narrative in der Öffentlichkeit zu drehen durch bestimmte Informationen, die dann sehr gezielt platziert werden.
Funktioniert das?
Das wäre eine eigene Recherche wert. Es ist natürlich auch schwer, sowas dann zu messen, ne, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich würde aber sagen, dadurch, dass sich das schon professionalisiert hat, wird das schon geschafft, dass mitunter solche Narrative dann so einsickern. Also um ein Beispiel zu nennen, bei Rammstein habe ich an verschiedenen Stellen immer wieder gelesen, die Medien berichten über solche Fälle, um sich zu bereichern, weil die so gut geklickt werden, solche Artikel. Und das empfinde ich wirklich unlauter, sowas zu behaupten, weil also einerseits natürlich müssen wir Journalistinnen mit dem, was wir machen, Geld verdienen, weil wir müssen halt auch unsere Miete zahlen. Und auf der anderen Seite ist ja nicht der Antrieb, den wir haben, dass wir möglichst viel Geld damit verdienen wollen, sondern dass wir erkennen, es gibt ein sehr hohes öffentliches Interesse. Deshalb werden diese Geschichten so viel gelesen. Deshalb ist es ja gerade unsere Aufgabe, darüber zu berichten. Meine Perspektive. Und ich habe das jetzt aber immer wieder von verschiedenen Stellen gehört, an einer Stelle auch von einer Quelle, mit der ich Kontakt hatte, die gesagt hat, ja, jetzt werden diese ganzen Bücher geschrieben und auf dem Rücken der Frauen bereichern sich die Journalistinnen und Journalisten. Und da dachte ich, interessant, weil das für mich wirklich eine völlige, komplette Schiefstellung, komplette Fehldarstellung von dem Grund ist, warum wir Journalistinnen zu diesen Themen arbeiten.
Du hast es eben einmal kurz erwähnt, das Wort. Bei solcherlei Themen ist viel Verdachtsberichterstattung immer dabei. Also einerseits hast du Straftatbestände, andererseits hast du moralische Verfehlungen oder so Verstöße gegen Verhaltenskodizes in Unternehmen. Also so. Ist die Arbeit da eigentlich auch jeweils unterschiedlich oder ist Verdachtsberichterstattung Verdachtsberichterstattung?
Grundsätzlich ist Verdachtsberichterstattung Verdachtsberichterstattung so. Es gibt bestimmte Regeln, die gelten für alle. Aber natürlich, wenn man länger in so einem Bereich arbeitet, macht man bestimmte Erfahrungen und die sind je nach Journalistin und Medienhaus sicherlich unterschiedlich. Also zum Beispiel, sagen wir mal die Konfrontationsfristen zum Beispiel. Also wie viel Zeit muss man einem Beschuldigten geben, um zu antworten? Ja, so, das sind so Erfahrungswerte, die man im Laufe der Zeit sammelt und dann gibt es auch eben bestimmte presserechtliche Entscheidungen, an denen man erkennt, so und so viele Stunden zu geben, könnte dazu führen, dass es als zu knapp angesehen wird in einem presserechtlichen Verfahren oder so. Und da gibt es dann sicherlich so ein bisschen individuelle Auslegung auch der einzelnen Rechtsabteilung oder Handhabe. Aber die grundsätzlichen Regeln gelten für alle gleich und die müssen sich alle gleich halten, ja. Also zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, dass konfrontiert werden muss. Darauf kann man nicht verzichten, nie, unter keinen Umständen.
Und sag mal, was ist das eigentlich für eine Macke, Quellen uneinheitlich zu benennen? Also Lindemann, ne? Also der Rammstein-Fall. Die gleiche Quelle hieß bei SZ, also die gleiche Quelle hieß in der Süddeutschen und im Spiegel anders.
Naja, der Wesenskern der Recherche ist natürlich, dass sie vertraulich ist. Das heißt, ich fange nicht mit anderen Medien an, über meine Quellen zu reden und die auch nicht mit mir. Das heißt, man im Zweifelsfall arbeitet man parallel mit den gleichen Personen. Es ist sehr ungewöhnlich, meiner Erfahrung nach, aber es kommt vor. Die legen es im Zweifelsfall auch offen, aber natürlich fängt man jetzt nicht an, miteinander zu arbeiten, sondern jeder macht seine eigene Arbeit. Und ich glaube, in dem Fall ist das der Grund dafür.
Ihr habt erst hinterher herausgefunden, dass ihr über die gleiche Person sprecht.
Nee, ich meine, wir stimmen uns ja nicht darüber ab. Hast du auch mit dieser Quelle X gesprochen und wie nennst du die? Ja, also ich rufe ja nicht meine Kollegen an und bitte die, den Quellenschutz zu verletzen. Natürlich kann es sein, dass eine Quelle sagt, hey, ich spreche mit mehreren Medien parallel, aber du weißt ja nicht, was die wann, wie, in welcher Form veröffentlichen und da stimmen wir uns auch nicht ab. Insofern, wir arbeiten unabhängig und insofern kann das dann schon passieren, bei solchen Recherchen, an denen verschiedene Medien gleichzeitig arbeiten, dass sowas passiert. Ich finde es aber insgesamt immer, man spricht da im Journalismus, gibt es dieses hässliche Wort Rattenrennen, wenn verschiedene Medien an der gleichen Geschichte arbeiten. Ich finde das gerade bei MeToo-Berichterstattung oder Berichterstattung aus dem Spektrum von MeToo, finde ich das immer extrem ungünstig, wenn mehrere Medien an den gleichen Geschichten arbeiten. Erstens, weil es dann oft darum geht oder weil man sofort in so eine Konkurrenzsituation kommt, wer veröffentlicht als erstes. Das führt dazu, dass Quellen womöglich mehr Druck aushalten müssen, als es notwendig ist. Dann hat man Zeitdruck drin, das finde ich super ungünstig. Zweitens gibt es so viele Missstände zu recherchieren. Ich habe ja schon gesagt, ich muss vieles auch absagen aus Kapazitätengründen, viele Hinweise, die ich bekomme, dass ich das tatsächlich... Also Ressourcenverschwendung ist ein hartes Wort, aber ich finde, es gibt genug zu tun dafür, dass nicht verschiedene Medien an der gleichen Geschichte arbeiten müssen. Ich verstehe es aus einer Medienlogik heraus, es gibt ein hohes öffentliches Interesse, dann sagen viele verschiedene Medien so, da setzen wir jetzt Leute dran und dann, wie gesagt, weiß man ja auch nicht, woran arbeiten die anderen gerade, aber in einer perfekten Welt würden sich unterschiedliche Medien unterschiedliche Missstände zur Recherche vornehmen.
Wie würde man diese perfekte Welt herstellen? Also wie würdest du das Rattenrennen verhindern können? Durch so einen geheimen Geheimbazar der Themen, wo du dann sagst, hier, Löffler hier, ich habe für das Thema keine Zeit. Wer hat Zeit? Will das vielleicht die Süddeutsche machen? Will es vielleicht der NDR machen?
Also es kommt natürlich vor, dass sich Menschen an mich wenden und ich sage, ich habe keine Kapazitäten, aber hoffe, sie kommen woanders unter. Es ist insofern auch gut, finde ich, dass, wenn man weiß, welche Journalistinnen und Journalisten zu diesen Themen arbeiten und ansprechbar sind, dass die einfach sozusagen, die haben eine fachliche Expertise, die wissen, wie man solche Recherchen macht. Durch Absprachen verhindern lässt sich das sicherlich nicht, weil wir dann eben wieder in gefährliche Fahrwasser mit dem Quellenschutz kommen. Also oft sind die ersten Gespräche so vertraulich, dass die Personen mir nicht mal ihren vollen Namen nennen oder dass sie sagen, allein, dass ich über diese Institution spreche, lässt intern womöglich schon erkennen, dass ich was gesagt habe, weil hier wissen schon alle, ich habe dieses Problem, wie auch immer. Es gibt schon Verfahren dazu. Also nicht einmal das würde ich jetzt, weiß ich nicht, was du dir vorstellst, größeren Chatgruppen mit Kolleginnen und Kollegen offenlegen. Nee, was passiert ist, dass Journalistinnen und Journalisten, die zu diesen Themen arbeiten, sich zum Beispiel über presserechtliche Auseinandersetzungen austauschen. Sowas ist interessant und auch hilfreich für die Arbeit.
Juliane Löffler, vielen Dank.
Danke dir.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.